Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Kinder, die ohne Eltern aufwachsen, die gibt es millionenfach auf der Welt. In Asien, in Afrika, auch in Europa. Sie wachsen bei den Großeltern oder anderen Verwandten auf, weil die Eltern zum Geldverdienen ins Ausland gehen. In Europa nennt man sie Sozialwaisen. In Amerika spricht man auch von sogenannten Cybermamas. Unsere Geschichte heute erzählt von einer Beziehung zwischen Mutter und Sohn, die sich tatsächlich nur über den Bildschirm kennen, über Zoom und Facebook. Sie steht für Millionen ähnlicher Schicksale. Wolf-Dieter Vogel ist von Oaxaca in Mexiko nach Atlanta in die USA gereist, um beide, Mutter und Sohn, treffen zu können.
Atlanta, USA. Maria Elena Parada Aragon und ihre Kinder gönnen sich einen Ausflug ins Zentrum der Stadt. Auch mich, den Besucher aus Mexiko, haben sie mitgenommen. Die neunjährige Jelena hüpft durch die Wasserstrahlen, die aus einem Brunnen im Park spritzen. Vor malerischen kleinen Wasserfällen aus großen grauen Natursteinblöcken posiert die mexikanische Familie zum Foto. Auch eine Fahrt mit dem Riesenrad darf nicht fehlen. Von weit oben blicken wir auf umliegende Wolkenkratzer und die ausladenden Wälder am Rande der Metropole des Bundesstaats Georgia. Auch Sohn Gustavo ist mit dabei, zumindest auf dem Display.
Ja, hier ist Jelena und hier ist Ivan, mira.
Sein Gesicht ist in der Mittagssonne auf dem Bildschirm von Maria Elenas Handy kaum zu erkennen. Doch die Mutter gibt sich alle Mühe, ihren Sohn an dem Ausflug teilnehmen zu lassen. Und das geht nur digital, denn der junge Mann lebt im Süden Mexikos. Es ist 19 Jahre her, dass die beiden sich zum letzten Mal begegnet sind, dass sie sich berührt und gespürt haben. Seither trennen sie 3100 Kilometer und eine Grenze, die für beide unüberwindbar ist. Die Geschichte zwischen Gustavo Parada und seiner Mutter ist ungewöhnlich und gleichzeitig banal in einer Gemeinde wie Ejutla im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca Anfang der 2000er Jahre.
Mi mamá emigró a Estados Unidos a la edad de un año. Tenía yo un año cuando ella.
Meine Mutter ist in die USA gegangen, als ich ein Jahr alt war. Sie ist aus wirtschaftlichen Gründen weggegangen. Ich bin in Mexiko geblieben und bei meinen Großeltern aufgewachsen, ihren Eltern.
Heute lebt der 20-Jährige in Santa Rosa, einem der ärmeren Viertel der gleichnamigen Landeshauptstadt Oaxaca de Juárez. Da er online Jura studiert, hält er sich häufig in seiner kleinen Wohnung auf. So auch jetzt, mehrere Monate vor meinem Ausflug nach Atlanta. Wir kennen uns über gemeinsame Freunde, leben in der gleichen Stadt. Immer wieder sprechen wir über das Verhältnis zu seiner Mutter.
Sie ist in die USA gegangen, um uns beide voranzubringen. Ich war ja ein Kind und unsere wirtschaftliche Situation, die war sehr, sehr schlecht. Sie hat es gemacht, damit ich etwas lernen kann und ein besseres Leben habe.
Zunächst hat er über Jahre hinweg fast keinen Kontakt zu ihr. Auch der Vater verschwindet, geht in eine andere Stadt in Mexiko. Gustavo verbringt seine Kinder- und Jugendjahre bei den Großeltern. Mit ihnen bestellt er die Felder mit Tomaten, Gurken und Melonen, fährt nachts auf den Großmarkt und sorgt so mit für das spärliche familiäre Einkommen. Ab und zu kommt eine Meldung aus Atlanta, doch die Beziehung beschränkt sich auf wenige Telefonate. Handys sind damals teuer, billige Videocalls noch lange nicht alltäglich. Eines Tages ändert sich das. Mit dem Smartphone können sie sich das erste Mal sehen. Gustavo, schlank, dunkle Haare, erinnert sich genau an diesen Moment.
Das war spektakulär und ein unbeschreibliches Gefühl. Es war so schön, sie zu sehen. Zu sehen, wie sie sich bewegt, wie sie einfach als Person da ist. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, ich war 14 Jahre alt. Und dann wuchs der Wunsch in mir, sie persönlich kennenzulernen.
Doch das ist nicht möglich. Seine Mutter lebt ohne Aufenthaltspapiere in den USA und kann deshalb nicht ausreisen. Würde sie nach Mexiko kommen, hätte sie kein Recht, zurückzukehren. Sie müsste die Grenze noch einmal illegal überwinden. Und Gustavo hat wenig Chancen, legal in die Vereinigten Staaten zu gelangen. Ein Mexikaner im besten arbeitsfähigen Alter, ohne feste Anstellung in seiner Heimat und ohne Geld im Hintergrund, kein US-Migrationsbeamter würde ihm ein Visum geben. Zu groß wäre das Risiko, dass er bleibt. Aber darum geht es Gustavo nicht, wenn er davon träumt, in die USA zu reisen.
Ich möchte einfach meine Mutter und meine Geschwister kennenlernen und eine Zeit mit ihnen zusammen verbringen. Etwas, was ich 20 Jahre lang nicht erlebt habe. Das ist verdammt traurig. Es ist nicht einfach, alleine groß zu werden. Ich sage alleine, weil da zwar meine Großeltern waren, denen ich sehr dankbar bin, aber es ist nicht dasselbe, wie mit der Mama aufzuwachsen.
Ich bin mit Gustavo in seiner kleinen Wohnung in Santa Rosa. Unter der Woche ist er meistens hier, sitzt am Bildschirm und lernt. Das Wochenende verbringt er mit seiner Freundin, die auch Jura studiert. Oder er fährt mit seinem Motorrad zu seinen Großeltern in das eine Stunde entfernte Ejutla. Die beiden leben von der kleinen Rente, die ihnen der Staat gewährt. Und von ihren Kindern und Enkeln. Denn wie viele arme mexikanische Familien legen sie ihr Geld zusammen. Die Landwirtschaft haben sie fast aufgegeben.
Früher hatten die Brunnen genug Wasser und wurden nie leer. Aber wenn ich jetzt meine Großeltern besuche, dann berichten sie mir, dass die Brunnen ausgetrocknet sind. Man kann nicht mal mehr ein kleines Maisfeld oder ein anderes Feld bewässern.
Just als wir darüber reden, prasseln plötzlich kräftige Tropfen auf das Blechdach im Hof. Es ist Frühsommer, die Regenzeit hat begonnen, wenn auch viel zu spät. Die heftigen Regengüsse bringen aber öfter Probleme bei der Internetverbindung mit sich. Sei es drum, er versucht es trotzdem. Es ist schon später Nachmittag und wir sind mit Gustavos Mutter zum Videogespräch verabredet. Schließlich klappt die Verbindung. Maria Elena Parada ist gerade von der Arbeit zurückgekommen. Sie hält ihr Handy in Richtung eines Mädchens. Schau, hier ist dein Bruder Gustavo.
Pues bastante complicado y pues le comentaba que algún día pues espero poder estar ahí con usted, ¿no?
Es sei so schlimm, dass sie sich nicht einfach treffen könnten, sagt Gustavo. Dass er sie nicht umarmen könne. Aber irgendwann werden sie sich treffen, sich umarmen. Das sei ihr gemeinsamer großer Traum, antwortet seine Mutter. Eines Tages werde er in Erfüllung gehen, so Gott wolle.
Bye.
Nach dem Gespräch beschließe ich, Gustavos Mutter in Atlanta zu besuchen. Gustavo lacht. Du fährst als mein Stellvertreter, sagt er. Hinter seinem Lachen steckt eine bittere Erkenntnis. Während für ihn eine solche Reise auf absehbare Zeit ein Traum bleibt, kaufe ich als EU-Bürger mit deutschem Pass ein Flugticket und mache mich einfach auf den Weg. Der Flug nach Atlanta geht über die Touristenhochburg Cancun. Millionen US-Bürgerinnen und Bürger fliegen jedes Jahr dorthin, um die karibischen Strände zu genießen. Auch viele Mexikaner sind auf dem Weg nach Hause. Migranten, die eine Green Card, also eine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis für die USA haben. Sie tragen Mitbringsel aus der alten Heimat mit sich. Auch ich habe eine Tüte dabei. Gustavo hat mir für seine Mutter Spezialitäten aus Oaxaca mitgegeben. Getrocknete Heuschrecken und große Tortilla-Fladen, sogenannte Tlayudas. Atlanta Elmwood, Grand Road. Schon aus der Ferne winken mir Maria Elena Parada und ihre Kinder zu. Sie stehen vor ihrem Holzhaus in einer von einem Wald umsäumten einfachen Wohnanlage. Ich bin etwas nervös, schreibt mir die 39-Jährige vorab per WhatsApp. Doch schon bei der Begrüßung scheint alle Anspannung von ihr abzufallen. Sie stellt mir ihre Kinder vor. Yelena, Yoridia, Kimberley, Raimundo. Auch Gustavo ist dabei.
¿Te gustaría estar aquí, verdad?
Sí.
Natürlich ist der Sohn aus Mexiko zugeschaltet. Wie immer, wenn in der Familie etwas Wichtiges passiert. Ob er seiner Mutter ähnele, will Gustavo gleich wissen. Ja klar, antworte ich. Aber im Gegensatz zu ihm sind ihr ihre drei Töchter wie aus dem Gesicht geschnitten. Im Moment bleibt keine Zeit für lange Gespräche. Es ist Freitagnachmittag. Maria Elena Parada muss noch arbeiten. Jeden Werktag koche sie für ein paar alleinstehende mexikanische Männer, erklärt die kleine, beleibte Frau, während sie in der engen, dunklen Küche Zwiebeln schneidet. Auf dem Tisch stehen Plastikbecher mit Chili gefüllte Gläser und Taschen voller Gemüse. Der Platz ist knapp für die fünfköpfige Familie. Aber für mehr reicht das Geld nicht. Um etwas dazu zu verdienen, vermietet Maria Elena sogar noch ein Zimmer. Die meisten ihrer Bekannten hätten wie sie keine Papiere, sagt sie. Sprich, sie halten sich illegal in den USA auf. Dennoch zahlen sie Steuern und gehen einer angemeldeten Arbeit nach. Das ist in den Vereinigten Staaten gang und gäbe. Maria Elena arbeitet für eine Reinigungsfirma in einem FedEx-Lager. Von 5 Uhr früh bis 14 Uhr. Danach geht es mit dem Kochen weiter. Ihr Zweitjob.
Migranten ohne Papiere erhalten einen niedrigen Lohn. Hätte ich einen legalen Aufenthaltsstatus, würde ich auch eine Arbeitsgenehmigung bekommen. Dann müssten sie mir mindestens $16 die Stunde bezahlen. Aber so geben sie mir nur $12. Und das auch nur, weil ich schon 2 Jahre bei der Firma tätig bin. Als ich anfing, waren es nur $10.
Nur um die Löhne niedrig zu halten, würden Migranten keinen legalen Status erhalten, ist Maria Elena überzeugt. Mit dem Putzen und dem Kochen kommt sie gerade so über die Runden. Der Vater der in den USA geborenen Kinder wurde vor 8 Jahren abgeschoben und ist in Mexiko geblieben. Seither muss sie alles alleine finanzieren. Sie rechnet vor. $650 Miete plus Strom, Wasser, Heizung, die Raten fürs Auto. Und mindestens $500 für Gustavo.
Ich muss ihm die Miete und das Geld für die Uni überweisen. Er sagt, das sei eine Vergütung, weil er nicht bei mir ist. Und irgendwie sehe ich das auch so.
Immer wieder fragt sie sich, ob sie Gustavo bevorzugt. Ihre anderen Kinder, der 18-jährige Raimundo, sowie seine 16- und 17-jährigen Geschwister, arbeiten nach der Schule in einem Restaurant. Gustavo hingegen konzentriert sich auf sein Studium. Die Universität nimmt ihn voll ein.
Gustavo ist 20 Jahre alt. Seinen Geschwistern räume ich diese Privilegien nicht ein. Sie sind eben hier und ich zahle ihnen nur das Nötigste, was sie brauchen. Sie arbeiten, um sich das kaufen zu können, was sie sonst wollen. Handys, Kleidung, Sportschuhe, das alles bezahlen sie selbst.
Wir fahren in ein Einkaufszentrum, um für Gustavo Nike-Schuhe zu kaufen. Natürlich ist der Sohn beim Kauf zugeschaltet. Maria Elena Parada schickt ihm Fotos der Schuhe, während Tochter Jelena übersetzt, weil ihre Mutter kaum Englisch spricht. Wieder im Auto redet sie erneut mit Gustavo. Das Leben sei hier nicht einfach, betont sie. Sie will ihm deutlich machen, wie hart sie arbeitet, um ihn zu unterstützen. Hinter ihren Bemühungen, alle Kinder gerecht zu behandeln, stecken nicht nur finanzielle Engpässe. Ständig plagt sie ihr schlechtes Gewissen, ständig fragt sie sich, war es richtig, damals zu gehen und ihn bei seiner Großmutter zu lassen?
Er war noch sehr klein, als ich ihn verlassen habe. Nur 8 Tage vorher hatte ich ihn abgestillt, habe ihm meine Brust weggenommen. Ich wollte ja eigentlich nur 3 Jahre weg. In dieser Zeit wollte ich machen, was ging, meiner Mutter Geld schicken und dann zurückgehen, um mit meinem Kind zusammen zu sein. Nie hätte ich gedacht, dass ich nicht zurückkomme.
Doch dann kommt alles anders. Von Gustavos Vater trennt sie sich schon vor ihrer Abreise. In Atlanta findet sie einen neuen Mann und bekommt Kinder. Die Zeit vergeht und schließlich bleibt sie in den USA illegal. Hätte sie ihren Sohn einfach mitnehmen sollen?
Es wäre nicht gut gewesen, wenn ich mit ihm hier angekommen wäre. Wer hätte sich um ihn gekümmert? Wie hätte ich arbeiten sollen?
Dann erinnert sie sich an die gefährliche Einreise. Daran, wie sie sich 2 Tage und Nächte durch die Wüste kämpfen müssen, wie sie hungern, von Migrationsbeamten aufgegriffen und wieder nach Mexiko abgeschoben werden. Und wie es beim 2. Versuch doch klappt, nachdem sie ihren Kojoten, wie die Menschenschmuggler genannt werden, wieder treffen.
Ich denke, Gustavo hätte das nicht überlebt. Oder vielleicht auch wir beide nicht.
Doch auch die guten Gründe für ihre Entscheidung damals können ihr Gewissen nicht beruhigen.
Manchmal bittet er mich nur um eine Umarmung oder um einen Rat. Und es ist einfach nicht dasselbe, ihm einen Rat durchs Telefon zu geben, als bei ihm zu sein. In solchen Momenten bereue ich meine Entscheidung und frage mich, warum ich ihn nicht mitgenommen habe. Warum war ich dazu fähig, ihn dort zu lassen? Aber ich wollte eben vorankommen, um ihm ein besseres Leben bieten zu können.
Ob er das nachvollziehen könne, das habe ich Gustavo schon vor meiner Abreise in die USA gefragt. Und ob er ihr das Weggehen ankreidet.
Nein, es war ihre Entscheidung. Warum sollte ich sie in Frage stellen? Ich nehme ihr das überhaupt nicht übel. Im Gegenteil, ob es richtig oder falsch war, sie ist gegangen, um mir zu helfen. Ich gehe davon aus, dass das ihre Absicht war. Aber klar, im Grunde ist es hart, wenn man dich im Alter von 1 Jahr verlässt. Was machst du als Kind, als Baby? Wie willst du dich dagegen wehren?
Ohne ihre Hilfe könnte er nicht studieren und auf eine anständige Anstellung hoffen. Auf den Vater konnte er kaum zählen. Vor 3 Jahren ist er gestorben. Ohne die Hilfe seiner Mutter würde Gustavo jetzt wohl für ein paar Pesos auf dem Feld arbeiten. So wie früher, als er noch ein Kind war.
Da habe ich von 8 bis 18 Uhr in der Sonne gearbeitet. Das ist fürchterlich.
Gustavos Heimat Oaxaca gehört zu den mexikanischen Regionen, aus denen sehr viele Menschen migrieren. Die Familien, die bleiben, müssen sich von dem ernähren, was der Boden hergibt. Und das reicht nicht. Sie hängen am Tropf ihrer Angehörigen, die aus den USA Geld schicken. Laut offiziellen Zahlen leben allein aus dem Bundesstaat Oaxaca 1,3 Millionen Migranten in den USA. Auch die meisten meiner Nachbarn und Freunde haben Angehörige auf der anderen Seite, wie das Nachbarland genannt wird. Ganze Dörfer verändern dadurch ihren Charakter. Zum Beispiel San Bartolomé Kialana, ein Dorf, das 1 Autostunde von Oaxaca Stadt entfernt liegt. Auf den Straßen sieht man vor allem Frauen und ältere Männer. Ein paar Jugendliche spielen auf einer überdachten Fläche Basketball. Auf dem begrünten zentralen Platz der 3200-Seelen-Gemeinde spreche ich mit dem jungen Gemeindepolizisten Osmar de la Cruz über die Migration im Dorf.
La mayoría tiene familiares en Estados Unidos.
Die meisten, eigentlich fast alle, haben Angehörige in den USA. Die wenigsten Familien sind komplett hier. Normalerweise sind es die Väter, die gehen, um ihren Kindern ein besseres Leben bieten zu können. Es gibt für sie hier einfach keine Arbeit. Und mit den Jobs, die es gibt, verdient man einfach zu wenig, um eine Familie zu unterhalten.
In San Bartolomé Kialana werden auffällig viele große Häuser gebaut, die in ihrem Stil an Gebäude in Kalifornien erinnern. Dort leben heute zahlreiche Menschen aus der Gemeinde. Ob die Migranten jemals selbst in den Häusern wohnen werden?
Algunos regresan en lo que es la fiesta patronal en agosto.
Manche kommen zum Dorffest im August. Andere sind 5 oder 10 Jahre in den USA, kommen her, bleiben eine Weile und gehen dann wieder, um weiterzuarbeiten. Einige ziehen wieder hierher, wenn sie im Rentenalter sind. Aber viele bleiben für immer in den Vereinigten Staaten.
Wie eng die Anbindung an ihre alte Heimat ist, hängt nicht zuletzt vom Status der Migranten ab. Wer eine Green Card hat, kann ein- und ausreisen, so oft er oder sie will. Anders sieht es bei denen aus, die, wie Maria Elena, Gustavos Mutter, ohne Papiere in den USA leben. Sie können nicht zu Besuch kommen, sonst gibt es keinen Weg mehr zurück. Die meisten Männer aus San Bartolomé Kirana sind in den USA. Viele ohne Papiere. Darunter leiden vor allem ihre Frauen und Kinder. Als ich den 14-jährigen Augustin auf der Straße nach seinem Vater frage, muss er weinen. Zum letzten Mal habe er ihn mit 7 Jahren gesehen, antwortet er. Wer weiß, wann ihr Mann wiederkomme, erklärt seine Mutter. Zurück nach Atlanta. Es ist heiß an diesen Junitagen, als ich Gustavos Mutter besuche. Maria Elena Parada hat sich ein dünnes T-Shirt mit Tigermuster angezogen. In ihrem Auto läuft die Klimaanlage. Der Samstag ist vollgepackt. Miete überweisen, einkaufen, die Tochter zur Arbeit bringen. Während wir über eine der unzähligen Autobahnen der Stadt fahren, führt sie ein Telefonat nach dem anderen, um die nächste Woche zu planen. Aus dem Motor ihres Wagens tropft Öl. Sie braucht einen Termin beim Mechaniker. Selbstbewusst organisiert Parada ihr Leben. Auf den in Mexiko lebenden Vater ihrer Kinder kann sie gut verzichten. Er habe sowieso dort eine andere, sie werde sich bald scheiden lassen, sagt sie. Längst ist die 39-Jährige in Atlanta zu Hause, hat dort viele Freunde und weiß, wie sie ihr Geld verdient. Ob sie sich vorstellen kann, wieder nach Mexiko zurückzugehen?
Yo creo que ya nada más para visitar a México. Ir como ya no me veo viviendo en México.
Nur zu Besuch. Ich sehe mich dort nicht mehr, in diesem Land mit so viel Gewalt, wie man in den Nachrichten hört. Hier schlafe ich nachts mit offenen Türen und es passiert nichts. In Mexiko wird man ständig überfallen und sie nehmen einem alles ab.
Am Abend sind wir zu einer Geburtstagsfeier eingeladen. Das Kind eines befreundeten Ehepaares ist 3 Jahre alt geworden. Grund genug, auf einer Terrasse ausgiebig mit Tacos und mexikanischem Bier zu feiern. Viele hier hätten keine Papiere, sagt Maria Elena. Wir alle stehen ständig unter Druck.
Sie könnten mich jederzeit abschieben. Ich lebe ständig mit dieser Angst. Wenn ich weggehe, sage ich meinen Kindern immer, ich weiß nicht, ob ich zurückkomme. Deshalb habe ich sie so erzogen, dass sie völlig auf sich selbst gestellt überleben können.
Die Kinder der etwa 5,4 Millionen Mexikanerinnen und Mexikaner, die in den USA ohne Papiere leben, sind US-Bürger, falls sie in den Vereinigten Staaten geboren wurden. Sie könnten im Falle einer Abschiebung ihrer Eltern bleiben. Maria Elena wünscht sich eine Legalisierung ihres Status. Dann könnte sie auch nach Mexiko zu Gustavo reisen.
Mein Traum ist es, hier legal zu leben. Sie geben dir ein Visum, wenn du jemanden heiratest, der selbst Papiere hat. Du kannst auch eines beantragen, wenn du Opfer eines Überfalls durch einen US-Amerikaner wurdest. Oder wegen der Kinder. Wenn sie hier groß werden, ist es möglich, dass du ein Visum bekommst, um bei ihnen bleiben zu können. Aber alles ist verdammt schwierig.
Das US-Einwanderungssystem sieht mehrere Verfahren vor. Aber Maria Elena hat Angst und fühlt sich den Herausforderungen nicht gewachsen, zumal ein Erfolg keineswegs garantiert ist. Der Alltag in der mexikanischen Community lässt sie die Probleme verdrängen. Hier bewegt sie sich wie ein Fisch im Wasser. Besuch bei Doña Chayo, einer guten Freundin. Auch sie kocht für ihre Landsleute. Es gibt Hühnersuppe aus der alten Heimat. Im Haus riecht es nach gebackenen Maisfladen. Maria Elenas Tochter Yuridia jobbt bei ihr. Sie bereitet die Tortillas zu. Auch Doña Chayo lebt ohne Papiere. Aber sie klagt nicht.
Durch die USA konnte ich mir ein Haus bauen und habe die Grundlage, um zu überleben. Das ist sehr schön. Ich bin zufrieden. Dank Gott und den Vereinigten Staaten, die mir gegeben haben, was ich besitze.
Von ihrem Verdienst hat sie in Mexiko ein Haus gebaut. Im Dezember geht sie zurück, nach 20 Jahren. Wer wolle, könne es hier zu etwas bringen, glaubt Doña Chayo. Dann kommt sie auf Gustavo zu sprechen.
Ich kenne den ältesten Sohn von Maria Elena nicht persönlich, nur von Fotos. Aber es wäre wichtig, dass er kommt, damit er sieht, wie viel seine Geschwister arbeiten.
Sie hätten eine Vereinbarung, reagiert Maria Elena schnell. Bis zum Ende seiner Jura-Ausbildung werde sie Gustavo finanzieren. Dann sei Schluss. Doch dann meldet sich ihr schlechtes Gewissen wieder. Sie könne ihm nur helfen, wenn sie hier sei. Zugleich sei er dort alleine.
Manchmal bereue ich alles, will meine Sachen packen und hinfahren, weil er mich braucht. Aber ich stecke einfach in einem unauflösbaren Zwiespalt. Was passiert mit meinen vier Kindern, wenn ich gehe? Wer kümmert sich um sie? Das Beste wäre, dass Gustavo kommt und hier bei mir bleibt.
Normalerweise verbringt Maria Elena den halben Sonntag in der Kirche. Sie singt im Chor und hilft, Spenden einzusammeln. Aber heute will sie mir noch unbedingt die Innenstadt zeigen, das Riesenrad und den Park. Und daran will sie natürlich Gustavo teilhaben lassen, wie immer. Klappt der Kontakt mal nicht, wird sie fast eifersüchtig.
Wenn er sich nicht meldet, schreibe ich, erinnerst dich wohl nicht mehr an mich. Die ganze Zeit ist das so. Etwa, wenn er mit seiner Freundin zusammen ist, dann frage ich, wo bist du? Du bist nicht alleine, oder? Ach, Mama, sagt er dann.
Also eine ganz alltägliche Mutter-Kind-Beziehung, ähnlich wie zu Jelena, Yuridia, Kimberley und Raimundo?
Nein, natürlich nicht. Bei ihnen erlebe ich, wie sie denken, wie sie sich verhalten, was sie tun. Bei Gustavo nicht. Von ihm weiß ich nur, was er erzählt. Ich sehe nicht, was er macht. Ich glaube ihm, was er sagt. Es ist schwierig. Die anderen kenne ich, ihn nicht. Verstehen Sie mich? Ich kenne seinen Charakter nicht und weiß nichts von ihm. Und er weiß nichts von mir. Es ist ein totaler Unterschied. Er weiß nicht wirklich, wann ich mich ärgere oder zufrieden bin.
Eine Mutter-Sohn-Beziehung, die ein Fundament hat, auf das nichts aufgebaut werden konnte. Im Videocall im Stadtpark von Atlanta, wo die Schwester durch die Wasserstrahlen hüpft, scheinen alle sehr vergnügt. Die Mutter lacht und freut sich. Auch Gustavo lacht, kann sich aber einen Kommentar nicht verkneifen. Es sei ungerecht, dass er am Bildschirm sitze, während ich einfach mit seiner Familie einen netten Sonntagnachmittag verbringen könne, sagt er. Aber so ist die Welt leider. Darunter leiden ja viele. Kurz nach unserem Ausflug sitze ich im Flugzeug und fliege zurück nach Oaxaca. Eine Reise, von der Maria Elena Parada weiterhin nur träumen kann. In meiner Tasche liegen Nikes, ein Sweatshirt, T-Shirts und Hosen. Alles für Gustavo.
Na, la piñata.
Ein paar Tage später treffe ich Gustavo. In seiner Wohnung ist es noch enger geworden. Die Hündin, die er von seinen Großeltern übernommen hat, hat Junge bekommen. Zwei davon sitzen in einem Körbchen und warten auf neue Besitzer. Gustavo zeigt sie mir sofort. Vor allem aber ist er gespannt auf meine Erzählung, will alles genau wissen. Wie geht es seinen Geschwistern? Welche Musik hören sie? Was zieht die Mutter zur Geburtstagsparty an? Wie sieht das Haus aus? Die Nikes passen perfekt. Er lacht, als er die Fotos sieht. Etwas hat sich in ihm gelöst.
Wie gut, dass jemand zu ihr fahren konnte, der mit mir zusammen war. Damit fällt eine Barriere, das ist schön. Aber gleichzeitig verstärkt das natürlich auch meine Sehnsucht.
Eines Tages, da ist er sich sicher, wird er es schaffen. Koste es, was es wolle.
Die Sehnsucht bleibt wahrscheinlich das ganze Leben. Wolf-Dieter Vogel war als Reporter quasi das Scharnier zwischen Mutter und Sohn. Wann und ob die sich jemals kennenlernen dürfen, das steht in den Sternen. Das war's für heute vom Team der Reportage. Der Mensch ist keine Akte, so heißt die nächste Folge unseres Podcasts. Es geht dann um die Tücken der gesetzlichen Betreuung. Ich bin Ellen Hering, schön, dass Sie dabei waren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.